NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Peter Mücke im Studio einen schönen guten Abend. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin steht vor der Zerschlagung. Ein Thema im Echo des Tages und dazu auch der heutige Kommentar in dieser Sendung. Weitere Themen: der Kampf gegen Hass im Internet, der Kampf gegen hohe Arzneimittelpreise in Deutschland und der Kampf ums Weiße Haus in Washington. Doch zunächst nach Syrien. Auch die Bundesregierung spricht inzwischen ganz offen von Barbarei. Die Zeiten der diplomatischen Zurückhaltung sind also vorbei im syrischen Bürgerkrieg. Kein Wunder, hat doch die nordsyrische Stadt Aleppo die bisher schwersten Bombardements erlebt. Doch die internationale Kritik am Assad-Regime und dessen Verbündeten Russland hilft den Menschen in Syrien wenig. Unser Korrespondent Björn Blaschke berichtet.
Die Viertel Aleppos, die bewaffnete Gegner von Präsident Bashar al-Assad halten, sind erneut Ziel von Luftangriffen geworden. Seit vergangener Nacht sollen russische und syrische Kampfflugzeuge Dutzende Angriffe auf Ost-Aleppo geflogen haben, so die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die hat ihren Sitz in London, bezieht jedoch ihre Informationen aus einem Aktivistennetzwerk in dem Kriegsland. Seit Beginn der neuen Offensive der syrischen Streitkräfte vergangene Woche wurden der Beobachtungsstelle zufolge mindestens 128 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten. Da der Osten Aleppos belagert wird von der Regierungsseite, werden Lebensmittel und medizinische Ausrüstung zusehends knapper, berichten Journalisten und Aktivisten. Die rund 250.000 Zivilisten von Ost-Aleppo erhalten seit 2 Monaten kaum noch Hilfe von außen. Und seit dem zurückliegenden Wochenende haben die Menschen nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF wegen eines Angriffs auf ein Wasserwerk praktisch kein frisches Wasser mehr. Das syrische Staatsfernsehen präsentiert denn auch Bilder von Menschen, die den von bewaffneten Oppositionellen gehaltenen Osten Aleppos verlassen. Ob Bilder und Aussagen der Interviewten authentisch sind, ist nicht klar. Es kann auch sein, dass Stimmen wie diese zur Kriegspropaganda gehören. Meine Familie und ich sind aus dem Viertel al-Sahur geflüchtet. Das Leben dort kann kein Lebewesen ertragen. Die bewaffneten Gegner von Präsident Bashar al-Assad sind wie Mafiabanden. Niemand soll uns etwas erzählen. Ich rate allen Bewohnern im Osten von Aleppo und sogar den Assad-Gegnern, die Waffen niederzulegen und in die Arme des Staates zurückzukehren. Wir danken an dieser Stelle der Regierung und allen Verantwortlichen für die provisorischen Unterkünfte, weil sie sich wirklich um uns gekümmert haben. Dafür haben sie alle unseren Dank. Angesichts der vielen gemeldeten Bombardements ist auffällig, wie sehr sich die Führung in Damaskus darum bemüht, in einem humanitären und versöhnlichen Licht zu erscheinen. Einerseits erreichten Hilfskonvois des syrischen Roten Kreuzes jetzt 4 belagerte Ortschaften. Es wurden Nahrungsmittel, Decken und Medikamente verteilt. Andererseits wurde die Räumung von Al-Waar fortgesetzt, einem Vorort von Homs, den seit Jahren Regierungseinheiten belagern. Ihnen wollen die bewaffneten Oppositionellen den Ort übergeben, wofür sie und ihre Familien freies Geleit erhalten sollen, in eines der Gebiete, die im Norden Syriens unter der Kontrolle von Aufständischen sind. Nach gut 100 Menschen in der vergangenen Woche verließen nun weitere 120 Leute Al-Waar. Die Führung in Damaskus nennt das Versöhnung. Und der sogenannte Versöhnungsminister Ali Haidar trat in Al-Waar vor die Kameras. Der Staat sieht sich in der Pflicht. Und bis jetzt haben wir alles getan, was erforderlich ist, um im übertragenen Sinne die Sprengstoffe zu entschärfen, die die Versöhnung bisher verhindern. Der Abtransport der Menschen von Al-Waar ist das Ergebnis einer 2 Monate währenden Arbeit.
Ein Bericht von Björn Blaschke. Für Air Berlin steht die Woche der Entscheidungen an. Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft soll voraussichtlich zerschlagen werden. Das wird die Luftfahrtbranche durcheinanderwirbeln, sagen Experten. Für die Mitarbeiter bedeutet das Angst um den Job. Aus Berlin berichtet Carsten Zumack.
Vom Flughafen Berlin-Tegel steigen weiß-rote Maschinen mit dem Air Berlin-Logo in den sonnigen Hauptstadthimmel. Nicht weit davon entfernt die Verwaltungszentrale des Unternehmens. Ein schmuckloser Glasklinkerbau. Vor dem Eingang sind die Meldungen über einen weiteren Jobabbau das Gesprächsthema in der Raucherpause. Als die Mitarbeiter das Mikrofon erspähen, treten die meisten aber ihre Zigaretten aus und eilen wortlos zurück an den Arbeitsplatz.
Nein, kein Kommentar.
Kein Kommentar, heißt es von Air Berlin-Mitarbeitern. Doch die Stimmung scheint gedrückt. Schließlich soll das Gros der Jobs angeblich hier in der Verwaltung gestrichen werden. Das Unternehmen selbst will sich zu den Spekulationen heute nicht äußern. Dabei wären die erneuten Sparmaßnahmen keine Überraschung. Bereits auf der Bilanzpressekonferenz im vergangenen November hatte Air Berlin-Chef Stefan Pichler eine strategische Neuausrichtung angekündigt.
Wir werden Personal zum größten Teil allerdings in die nicht operativen Bereiche abbauen. Aber ich sage das schon an dieser Stelle ausdrücklich, das wird einvernehmlich mit den betroffenen Mitarbeitern geschehen. Insgesamt werden wir starke Prozesse einführen in jedem Bereich des Unternehmens, aber nicht an der Produktqualität rütteln.
Nun könnten die Ankündigungen radikal umgesetzt werden. Die Gewerkschaft Verdi befindet sich nach eigenen Angaben mit Air Berlin im Gespräch, wartet aber auf harte Fakten. Insidern zufolge könnte sich bereits in dieser Woche die Zukunft der Gesellschaft entscheiden. Dem Vernehmen nach will Air Berlin im Ferienfliegergeschäft künftig noch stärker mit dem Reisekonzern TUI zusammenarbeiten. Gleichzeitig sollen 40 eigene Flugzeuge samt Besatzungen an den großen Konkurrenten Lufthansa und dessen Billigtochter Eurowings vermietet werden. Dass damit auch Jobs wegfallen, ist für den Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg logisch. In seinen Augen steht Air Berlin vor einer Art Befreiungsschlag.
Air Berlin steckt in Schwierigkeiten und um aus diesen Schwierigkeiten etwas zu machen, muss man sicherlich auch mal andere Wege gehen. Ein Weiter-so, das hat man eher in den vergangenen Jahren ja schon praktiziert, das bringt eben keine Profitabilität, trotz einer Beteiligung aus den Golfstaaten, die ja das Geld quasi reinspült ins Unternehmen. Aber es spült sich gleichzeitig wieder raus, sodass Air Berlin schlecht dasteht. Es müssen Dinge geändert werden und die Zusammenarbeit mit dem Lufthansa-Konzern ist sicherlich eine ordentliche Strategie.
Damit könnte sich Air Berlin möglicherweise gesund schrumpfen, glaubt Schellenberg. Das tut Not, denn in den vergangenen 3 Jahren haben sich Verluste von fast 1,2 Milliarden Euro angehäuft. Sollten sich die jetzigen Spekulationen bestätigen, würde sich die Zahl der Air Berlin-Flugzeuge halbieren.
Befreiungsschlag für Air Berlin oder das endgültige Aus? Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Jörg Pfuhl.
Air Berlin wird zerschlagen? Es wäre ein Jammer. Fast als wollte man uns den Mallorca-Urlaub streichen. Die Airline gehört zu den sympathischeren in der modernen Welt der Billigflieger. Dort hat nie jemand über Toilettengebühren fabuliert. Stattdessen gibt es am Ausgang rote Schokoherzen. Immerhin, noch ist nichts beschlossen und schon gar nichts genehmigt. Denn kartellrechtlich ist es fraglich, ob zum Beispiel am Flughafen Hamburg Lufthansas Billigtochter Eurowings alle Air Berlin-Strecken übernehmen dürfte. Zusammen kommen sie in Hamburg auf einen Marktanteil von mehr als 50%. Wirtschaftlich aber ist schon lange klar, Air Berlin gehört zu den zahlreichen Zombies am europäischen Himmel. Am Leben gehalten wird Deutschlands zweitgrößte Airline nur noch durch Petrodollars aus Abu Dhabi. Die Araber zahlen, weil sie nur über eine europäische Airline an genügend Landerechte in Europa kommen. Aber seit Jahren schreiben die Berliner rote Zahlen. Das Eigenkapital ist aufgezehrt. Air Berlin besitzt kein einziges ihrer 148 Flugzeuge mehr, nicht einmal die eigene Zentrale in Berlin. Und auch ihr Vielfliegerprogramm musste sie schon an den Golf verkaufen. Die Schulden häufen sich. Vor 10 Jahren ist die Aktie mit 12 Euro an die Börse gegangen. Heute ist sie noch 75 Cent wert. Und wenn es stimmt, was jetzt an Plänen die Runde macht, sieht auch die Zukunft nicht besser aus. Danach würde Air Berlin die meisten Mittelmeer- und Ferienflüge an Lufthansas Billigtochter Eurowings sowie an den Partner TuiFly abgeben. Toll für Lufthansa, denn Eurowings soll wachsen. Schlecht für Air Berlin, denn dieser Teil des Geschäftes ist noch halbwegs profitabel. Bei Air Berlin würden die schwierigen Zubringerflüge aus Berlin und Düsseldorf verbleiben. Weniger Malle, mehr Business wäre die Strategie. Dazu passt, dass Air Berlin gerade erst eine Business Class eingeführt und in der Holzklasse Snacks und Getränke gestrichen hat. Aber ob das funktioniert? Nicht nur kartellrechtlich, sondern auch als Geschäftsmodell? Air Berlins Problem ist schon lange, billig kann Ryanair besser und Business, das kann die Lufthansa besser. So verfestigt sich der Eindruck, für Air Berlin ist kein Platz mehr am Himmel. Wenn der Zombie weiterlebt, dann nur, weil Großaktionär Etihad eine europäische Linie braucht, die dank Landerechten in Europa die Langstreckenjets der Araber füllt. Das ist vielleicht ein Geschäftsmodell für Etihad, aber keines für Air Berlin.
Ein Kommentar von Jörg Pfuhl. Bei Facebook, Twitter oder YouTube wird nicht nur gnadenlos vermarktet und geworben, die sogenannten sozialen Medien sind auch eine beliebte Plattform, um meistens anonym Hass zu verbreiten. Die Internetunternehmen hat das lange nicht interessiert. Erst auf Druck der Politik hatten sie vor einem Jahr eine Taskforce gegründet, die strafbare Inhalte auf ihren Seiten schnell löschen soll, wenn sie denn gemeldet werden. Eine erste Bilanz der Löscharbeiten fiel heute gemischt aus. Dagmar Pepping berichtet aus Berlin.
Bundesjustizminister Heiko Maas macht weiter Druck auf die großen Internetkonzerne, auf Facebook, Google oder Twitter.
Wir wollen, dass Hasskriminalität aus dem Netz verschwindet, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Und dazu müssen die Unternehmen noch deutlich mehr Anstrengungen unternehmen, als das bisher der Fall ist.
Mittlerweile würden mehr strafbare Inhalte gelöscht und das auch schneller. Allerdings gäbe es beim Löschen zu große Unterschiede.
Wenn Organisationen wie Jugendschutznet melden, sind die Löschungsquoten durchaus beachtlich. Wenn der normale User meldet, haben wir Löschungsquoten, die bei Twitter bei 1% liegen. Das ist eigentlich gar nichts.
Bei YouTube liege die Löschquote, wenn sich Privatpersonen beschwert haben, bei 10%, bei Facebook bei 46%, so Maß.
Die Nutzerbeschwerden der normalen User werden von den Unternehmen ganz klar nicht ausreichend ernst genommen.
Die Zahlen stammen aus einer Überprüfung von Jugendschutz.net. Die staatlich geförderte Organisation hatte im Juli und August insgesamt 622 strafrechtlich relevante Inhalte entdeckt und deren Löschung überwacht. Wenn man sämtliche Meldeoptionen zusammennimmt, also private Nutzer, Institutionen sowie direkte Beschwerdemails an die Betreiber, dann fällt die Löschquote höher aus. Auf YouTube waren danach nur noch 2% der strafbaren Inhalte verfügbar, auf Facebook 9%, bei Twitter aber immerhin noch 18% der Inhalte. Seine Firma sei nicht perfekt, sagte Facebooks Europavertreter Richard Allen bei der Konferenz im Justizministerium. Trotzdem funktioniere das Meldesystem, unterstrich der Manager. Im vergangenen Monat habe Facebook rund 100.000 Posts gelöscht.
Also wir nehmen diese Verantwortung durchaus an.
Bundesjustizminister Maas schließt trotzdem rechtliche Maßnahmen nicht aus. Denkbar sei, die Betreiber stärker für Inhalte auf ihren Seiten verantwortlich zu machen.
Oder aber Regeln zu schaffen, die die Transparenz erhöhen, dass Plattformbetreiber selbst Berichte veröffentlichen müssen, wie viele Postings gemeldet wurden und wie viele gelöscht worden sind. Ich glaube, das würde helfen.
Bevor er solche rechtlichen Maßnahmen prüft, gibt der Bundesjustizminister den Konzernen aber noch Zeit bis zum Frühjahr. Dann legt die Organisation Jugendschutz.net die kompletten Ergebnisse ihrer Überprüfung vor, wie die Betreiber mit Hasskommentaren umgehen.
Illegal, so wie Hasskommentare im Internet, ist es zwar nicht, wie die Pharmaindustrie Arzneimittel vermarktet, aber ziemlich bedenklich finden Krankenkassen und Ärzteschaft. Vor allem bei neuen Arzneimitteln würden Mondpreise aufgerufen, so der Vorwurf. Die Folge: noch nie haben die Krankenkassen so viel Geld für Medikamente ausgeben müssen wie im vergangenen Jahr. Knapp 37 Milliarden Euro. Ralf Schmidberger berichtet aus Berlin.
Nirgends in Europa seien Medikamente so teuer wie in Deutschland und bezahlen müssten dafür die deutschen Patienten. Bei der Vorlage des neuen Arzneiverordnungsreports, der im Auftrag der AOK erstellt wurde, gingen Vertreter von Krankenkassen, Pharmakologen und Ärzten hart ins Gericht mit der Politik und auch mit den Pharmafirmen. Vollkommen überteuert seien manche patentgeschützte Arzneimittel, meint Professor Ulrich Schwabe vom Pharmakologischen Institut der Uni Heidelberg. Er nennt als Beispiel ein Mittel gegen Hepatitis C.
Eine Tablette kostet schon 715 Euro. Und eine dreimonatige Standardtherapie kostet 60.000 Euro.
Man müsse sich schon fragen, ob ein Preis für ein Arzneimittel gerechtfertigt sei, wenn man dafür beinahe eine Eigentumswohnung bekomme. Beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller verweist man darauf, dass die Kosten für Medikamente insgesamt zuletzt weniger stark gestiegen sind als etwa die Verwaltungskosten im Gesundheitsbereich. Die Preisgestaltung für einzelne Produkte kann Verbandsmann Wolfgang Reinert nach eigenen Angaben nicht im Detail beurteilen.
Zu berücksichtigen sind allerdings die hohen Forschungsausgaben, die eben damit einfließen. Die spiegeln sich dann wieder in dem Preis. Was Sie berücksichtigen müssen, sind auch die Einsparungen, die eben an anderer Stelle erfolgen. Zum Beispiel, dass jemand austherapiert ist, dass eben diese Kosten, die zunächst erstmal hoch erscheinen, die dann aber langfristig eben zu Einsparungen im Gesundheitssystem führen.
Doch gerade da hat Wolf-Dieter Ludwig Bedenken. In vielen Fällen sei nämlich gar nicht sicher, ob ein Mittel wirklich wirkt, sagt der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn bedeutet, dass wir neue Wirkstoffe entwickeln können. Aber daraus zu schlussfolgern, dass diese neuen Wirkstoffe auch mit deutlichem therapeutischem Fortschritt verbunden sind, wäre irrig. Wir wissen heute, dass die hohen Preise keineswegs sich am Nutzen oder am Innovationsgrad dieser Arzneimittel orientieren, sondern einzig und allein, das klingt sehr ernüchternd, aber es ist so, an dem, was derzeit der Markt bereit ist, für diese Wirkstoffe zu zahlen. Und das ist, glaube ich, kein guter Gradmesser für diese Situation.
Das vor 5 Jahren in Kraft getretene Arzneimittelgesetz sei ursprünglich sehr gut gewesen und hätte die Kosten langfristig reduzieren können. Doch das Gesundheitsministerium würde immer mehr Ausnahmen schaffen. Regelrecht entsetzt zeigt sich der Pharmakologe Schwab über den Entwurf für ein neues Gesetz.
Also für mich sieht das Gesetz aus, dass das praktisch von den Lobbyisten der Pharmaindustrie geschrieben worden ist. Sowas hat es nach meinen Erfahrungen bisher noch nie gegeben, dass so direkt Forderungen der Pharmaindustrie in einen Referentenentwurf überführt worden sind.
Vorgesehen sei, dass die Pharmafirmen nicht mehr öffentlich machen müssen, wie viel sie für ihre Medikamente erstattet bekommen. Dies würde die Mehrkosten für alle nach oben treiben, beklagt die AOK. Ihrer Ansicht nach wäre keine Reform besser als so eine.
Rechnerisch hätte es auch andere Konstellationen gegeben, aber eine Überraschung ist es trotzdem nicht, dass sich Berlins regierender Bürgermeister Müller jetzt für Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei und den Grünen ausgesprochen hat. Ute Schumacher berichtet.
SPD-Regierungschef Michael Müller sieht eine gute politische Basis, beispielsweise beim Schaffen günstiger Wohnungen und der Schulsanierung. Es gibt aber auch strittige Themen. Da nannte Müller die Finanzpolitik. Hier ist der SPD wichtig, neben dem Investieren auch noch Schulden abzubauen. Die Linke dagegen steht auf dem Standpunkt, der Berliner Sanierungsstau ist auch eine Art Verschuldung. Sie will deutlich mehr investieren und auf Schulden abbauen verzichten. Die Grünen stehen finanzpolitisch zwischen SPD und Linken. Über die gemeinsame Strategie wird voraussichtlich in Koalitionsverhandlungen geredet. Eins stellten SPD, Linke und Grüne klar: Neue Schulden machen wird Berlin aber in keinem Fall. Wenn die Parteigremien der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen, wird die erste Verhandlungsrunde voraussichtlich nächste Woche Donnerstag beginnen.
Indien ist der drittgrößte Klimasünder weltweit. Nur China und die USA stoßen derzeit noch mehr Treibhausgase aus. Insofern ist es schon bemerkenswert, wenn Indien jetzt ankündigt, am kommenden Sonntag das Klimaabkommen von Paris zu unterzeichnen. Über die Motive der indischen Regierung und die Energieprobleme des Landes berichtet unsere Korrespondentin Sandra Petersmann.
Indiens nationalkonservativer Premierminister Narendra Modi liebt die großen Gesten. Er will sein Land als guten Partner im Konzert der großen Mächte etablieren. Er will ausländische Investoren anlocken und dafür sorgen, dass sein Land den asiatischen Rivalen China als Werkbank der Welt ablöst. Und so hat sich seine Regierung entschlossen, nach den USA und nach China nun auch das Klimaabkommen von Paris zu ratifizieren.
Mahatma Gandhi ki Janmajayanti par Bharat COP21 ke jo nirnay kiye gaye hain.
Die Zeit dafür sei reif, sagte Narendra Modi jetzt und wählte den 2. Oktober als Datum der Ratifizierung. Der 2. Oktober ist ein Feiertag in Indien. Es ist der Geburtstag von Mahatma Gandhi, den die Inder als Vater der Nation verehren. An Gandhis Geburtstag wolle die indische Nation ein Zeichen setzen, wie man mit einem niedrigen Kohlendioxidausstoß in die Zukunft gehen könne, kündigte Premierminister Modi an.
Minimum Carbon Footprint wala Jeevan tha.
Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es unendlich viel zu tun für die Politik und für die Gesellschaft. Indische Politiker reden lieber über Klimagerechtigkeit als über Klimaschutz. Modis Parteikollege Prakash Javadekar hatte die indische Delegation bei den Klimaverhandlungen in Paris im vergangenen Jahr angeführt.
Because of historical emissions we are suffering today.
Wir leiden wegen der historischen Emissionen der anderen Länder unter dem Klimawandel, sagte er damals. Indien habe das Problem der globalen Erderwärmung nicht verursacht, wolle aber zur Lösung beitragen. Gleichzeitig machte er klar, wo die indischen Grenzen liegen.
Climate justice is yet another because poverty.
Es geht auch um Klimagerechtigkeit. Armut ist der größte Verschmutzer. Wir müssen zuallererst die Armut bekämpfen. Etwa 30% der ärmsten Menschen der Welt leben in Indien. In keinem anderen Land leiden mehr Kinder unter chronischer Unterernährung. Die Milliardenbevölkerung wächst. Indien steht grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass es die gleichen Entwicklungschancen verdient wie die reichen Industrienationen. Darunter verstehen die meisten hier im Land ein ungebremstes Wachstum. Bis 2020 soll deshalb die Kohleförderung auf 1,5 Milliarden Tonnen pro Jahr verdoppelt werden. Indien hat reiche Kohlevorkommen. Kohle ist der billigste Energieträger. Dutzende neue Kohlekraftwerke werden gerade gebaut oder sind in Planung. Der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid wird sich dadurch zunächst vervielfachen. Ab 2030 dann will Indien 40% seiner Energie ohne Kohle und Öl produzieren. Die Regierung in Neu-Delhi setzt dabei neben der Solarkraft ganz massiv auf die Atomkraft und hofft dabei auf eine intensive nukleare Zusammenarbeit, vor allem mit den USA.
In der kommenden Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit werden in den USA, dort allerdings dann zur besten Sendezeit, bis zu 100 Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen. Solche Zuschauerzahlen gibt es sonst höchstens beim American Football. Ein harter Kampf ist allerdings auch heute Abend zu erwarten beim ersten Fernsehduell im US-Präsidentschaftswahlkampf. Es treten an Clinton gegen Trump. Unser Korrespondent Martin Ganselmeier ist vor Ort und blickt voraus.
An der Hofstra-Universität in Hempstead, nördlich von New York, laufen die letzten Vorbereitungen. In der Sportarena, dort, wo sonst die Basketballer der Uni Punkte sammeln, ist eine Bühne mit zwei großen amerikanischen Flaggen und einem Weißkopfseeadler in der Mitte aufgebaut. Hier werden sich am Abend Hillary Clinton und Donald Trump 90 Minuten lang ein Wortgefecht liefern. Und bis zu 100 Millionen Amerikaner werden zuschauen. Richard Himmelfarb, Professor für Politikwissenschaft an der Hofstra-Universität, kann es kaum erwarten.
It's great to have the whole circus come to town here.
Es ist großartig, den ganzen Zirkus wieder bei uns zu haben. Meine Studierenden können die Präsidentschaftsdebatte live verfolgen und erleben, wie Geschichte geschrieben wird. Die Hofstra-Universität ist nach 2008 und 2012 schon zum dritten Mal Gastgeber einer Präsidentschaftsdebatte. Vor 2 Monaten sprang sie kurzfristig ein, weil die eigentlich vorgesehene Uni in Dayton, Ohio, die strengen Sicherheitsanforderungen nicht gewährleisten konnte. Für die Hofstra-Studierenden ein Glücksfall. Innerhalb weniger Tage bewarben sich Hunderte für einen Job als freiwillige Helfer. Eine, die es geschafft hat, ist die 20-jährige Sarah Gervens aus Dortmund.
Es haben sich etwa 800 beworben und 300 sind dann reingekommen. Und die begehrtesten Plätze waren halt die, die wirklich in der Debate Hall arbeiten als Usher, also jemand, die dann die Leute reinlassen und die Sitze helfen. Das sind, glaube ich, auch nur 10.
Sarah Gervens ist im freiwilligen Team tätig, das sich um die Journalisten und Gäste aus aller Welt kümmert. Das Medieninteresse ist noch mal deutlich größer als vor 4 Jahren beim TV-Duell zwischen Barack Obama und Mitt Romney. Sarah Gervens findet vor allem spannend,
Menschen von der ganzen Welt zu treffen. Ich habe gerade Leute von Telemundo getroffen, jetzt eben viele Amerikaner, und auch ein bisschen sich bekannter machen mit dem amerikanischen politischen System. Jetzt bin ich halt mittendrin und das ist noch mal eine ganz andere Erfahrung.
Politikprofessor Richard Himmelfarb hat mit seinen Studierenden die Geschichte der bisherigen TV-Duelle seit 1960 analysiert. Seine etwas ernüchternde Bilanz: Was bei den Zuschauern hängen bleibt, sind nicht die besseren Argumente oder das größere Faktenwissen.
It's not about substance, it's about style.
Es geht nicht um Substanz, sondern um Stil. Es geht darum, wie du aussiehst, wie der Ton deiner Stimme klingt. Deshalb hat Clinton einstudiert, mit welcher Mimik sie reagiert, wenn Trump sie kritisiert. Und Donald Trump hat sicherlich trainiert, etwas staatsmännischer als sonst herüberzukommen. Ob er das allerdings 90 Minuten lang durchhält, das zweifelt der Politikprofessor. Es wird wohl unvermeidlich sein, dass Trump Donald Trump sein wird. Er wird bombastisch und provokativ sein. Er kann sich nicht verstellen. Die deutsche Studentin Sarah Gervens hofft, dass Hillary Clinton am Ende den besseren Eindruck hinterlässt und dass ihr Clinton vielleicht sogar über den Weg läuft.
Das wäre natürlich toll. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber natürlich Hillary wäre das Highlight.
Wenn Sie auch Lust haben, zuzuschauen beim ersten Fernsehduell der US-Präsidentschaftskandidaten, das können Sie tun heute Nacht ab 2.55 Uhr im ersten. Die übertragen das Ganze auch live. Der Mann ist eine deutsche Geheimdienstlegende. Werner Maus, das Phantom, von dem jahrzehntelang nicht mal ein Foto existierte. Doch wenn die deutschen Steuerbehörden erstmal Witterung aufgenommen haben, muss selbst der deutsche 007 vors Gericht. Heute war es soweit. Vom Prozessauftakt berichtet aus Bochum Daniel Kuhr. Dichtes Gedränge heute Morgen auf den Fluren des Landgerichts Bochum, kurz vor Beginn des Prozesses. Die Presse war gespannt auf den Mann, der jahrelang nur als Phantom galt.
Für uns ist es ein ganz normales Verfahren mit einem etwas größeren Presseauftrieb als sonst, aber ansonsten ein ganz normales Verfahren. Wir haben häufig mit Steuerhinterziehung zu tun, auch in dem Umfang.
Gerichtssprecher Volker Talarowski bemüht um Normalität. Spätestens als die Fotografen den Gerichtssaal betreten konnten, war jedoch klar, dass der frühere Geheimagent Werner Maus auch vor Gericht weiter um Geheimhaltung bemüht ist. Er verbarg sein Gesicht unter der Kapuze eines blauen Anoraks. Der erste Prozesstag stand dann im Zeichen der Anklageverlesung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gebürtigen Essener Werner Maus vor, über einen Zeitraum von 12 Jahren mehr als 15 Millionen Euro Steuern am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Konkret soll es sich dabei um Zinsen aus Konten und Gewinne aus Stiftungen handeln, die Maus im Ausland unterhalten haben soll, hauptsächlich in Liechtenstein, Luxemburg und auf den Bahamas. Das Ganze nie unter seinem eigentlichen Namen, so Volker Talarowski.
Ja, der Angeklagte ist wohl unter mehreren Namen aufgetreten, insbesondere soll er die Stiftungen, wo er das Geld angelegt haben soll, auch unter anderen Namen das Geld angelegt haben. Also er muss mit mehreren Identitäten aufgetreten sein.
Auch wenn Maus heute vor Gericht schwieg, so ließ er im Vorfeld über seine Anwälte verlauten, dass das Geld gar nicht sein Geld gewesen sei. Er habe es von Staaten und internationalen Organisationen für seine Arbeit bekommen und es nur treuhänderisch verwaltet. Wofür genau, darüber dürfe er nicht reden. So kennt man Werner Maus. Seit den 1970er Jahren ranken sich Mythen um seine Arbeit für Geheimdienste und internationale Konzerne. Maus soll Geiseln befreit, Terroristen aufgespürt und verschwundene Giftfässer wiederbeschafft haben. Wie und mit welchem Geld? Alles geheim. Dass diese mutmaßlichen Geldgeber im Laufe des Prozesses noch als Zeugenaussagen und Maus-Version stützen werden, ist im Moment eher unwahrscheinlich. Klar ist nur, sollten Maus die Vorwürfe nachgewiesen werden, drohen dem Ex-Geheimagenten größere juristische Konsequenzen, so Gerichtssprecher Talarowski.
Das Gesetz sieht für die Steuerhinterziehung einen besonders schweren Fall, was ein großer Ausmaß ist, Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren vor.
Vor Gericht ging es neben der Anklage heute nur noch darum zu klären, ob das Landgericht Bochum überhaupt zuständig ist. Zwar ist es spezialisiert auf Steuerfälle, jedoch forderten Maus Anwälte, den Prozess entweder an den Ort seines Finanzamts in Essen zu verlegen oder nach Rheinland-Pfalz, wo Werner Maus wohnt. Das Gericht lehnte das ab, weil Maus im Zuge erster Vernehmungen in Bochum verhaftet und dann auf Kaution wieder freigelassen wurde. Das genüge für einen Prozess vor dem Landgericht Bochum. Der wird nun nächste Woche Dienstag fortgesetzt.
20 Trainer hat der Hamburger SV in den vergangenen 19 Jahren verschlissen. Heute hat der 21. auf dem Schleudersitz Platz genommen. Nach dem Rausschmiss von Bruno Labbadia übernimmt nun Markus Gisdol das Himmelfahrtskommando beim HSV. Jens Gideon berichtet aus Hamburg.
In Hamburg hat sich ein neuer Markus Gisdol vorgestellt. So dynamisch kannten den eher nachdenklichen Fußballlehrertypen die wenigsten.
Hamburg ist einfach ein Brett, mal ganz ehrlich. Also es ist ja hier alles so ein bisschen eingetrübt, was den HSV angeht. Aber ich habe einfach total Lust. Es ist ein wahnsinnig geiler Club.
Euphorie entfachen ist die selbsterklärte Hauptaufgabe für den 47-Jährigen. Und damit hat er zumindest verbal schon mal begonnen.
Den Rucksack, den die Mannschaft so mit sich trägt, den müssen wir ablegen. Wir müssen ein Stück weit es schaffen, in die Köpfe der Spieler zu kommen, etwas Leichtigkeit wieder reinzubekommen. Und ich glaube, das wird der Schlüssel sein.
Seine Fußballphilosophie mit dem aggressiven Spiel gegen den Ball und einem blitzschnellen Umschalten von der Balleroberung bis zum Torabschluss ist für Markus Gisdol erstmal zweitrangig. Der Neue will für den Anfang etwas anderes.
Auch mit kleinen Erfolgserlebnissen die Mannschaft dazu bringen, dass sie dadurch Selbstvertrauen, Selbstsicherheit auch gewinnt. Und ich bin mir sicher, wir werden das auch mit schaffen.
Davon ist auch HSV-Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer überzeugt. Die Personalie Gisdol muss allerdings für ihn zünden. Sonst wird der Druck auch für Beiersdorfer selbst immer heftiger.
Ehrlich gesagt ist mein persönlicher Druck der Druck, dass es dem HSV gut geht und nicht irgendwelche Drucksituation von außen?
Der Druck von außen, unter anderem vom Hauptinvestor Klaus-Michael Kühne, ist aber trotzdem riesig. Vielleicht hat Markus Gisdol genau deshalb auch erstmal nur bis zum Saisonende unterschrieben und wartet ansonsten ab.
Ob es dann eine Basis gibt für eine längerfristige Zusammenarbeit, dem man nichts entgegenspricht. Aber zur aktuellen Situation finde ich es einfach absolut angebracht, es so zu machen.
Erstmal sind schnelle Erfolge wichtig. Die nächsten Gegner heißen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach.
Das Echo des Tages können Sie sich auch noch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten oder den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend noch wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.